Everybody was kung fu fighting. Those kicks were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Okay, warum habe ich das gemacht? Weiter? Bitte?
Geht's da eigentlich weiter?
Ja, klar geht es weiter. Aber
ich meine, geht das dann runter von der Oktave oder bleibt das dann oben?
Kann ich dir nicht beantworten, aber wir können es uns für die nächste Folge mit deiner Ocarina mal aufheben, dass du das mal einspielst.
Oh, auf jeden.
Okay, warum habe ich das gesagt? In der letzten Zeile kommt Expert Timing vor und ich habe mir letzte Woche so heftig auf die Zunge gebissen, kurz vor der Aufnahme oder naja, so ein paar Tage davor, dass wir nicht aufnehmen konnten. Aber dafür sind wir heute frisch zurück mit einer neuen Folge und einem Gast, Robert oder alias Rocco.
Hallo, hallo, hallo.
Ja. Ja, hallo Robert.
Hallo, es freut mich ganz doll hier zu sein.
Gäste müssen bei uns immer eine gewisse Sache mitbringen. Street Credibility, das ist der erste Punkt, der erfüllt sein muss. Ansonsten, ja, wir sollten
das reicht eigentlich. Das reicht schon.
Street Credibility ist mit das Wichtigste.
Woran misst ihr denn die Street Credibility?
Ich dachte mir schon, dass die Frage kommt und wollte dann sagen, dass das nur ein Witz war eigentlich. Weil ich habe dann überlegt, irgendwie ist irgendwie wäre zu deep. Da noch ja, vor allem irgendwie näher einzusteigen.
Aber schau uns beide an. Also Street Credibility ist, ich kann es nicht mal aussprechen, also da ist eigentlich schon alles gesagt worden.
Du könntest aber auch nochmal sagen, warum du Street Credibility hast.
Warum ist die Street Credibility, boah.
Credit mit scharfem R, ja, glaube ich, macht
du kannst das. Auch einfach, kennt ihr das, wenn ihr dann nicht wisst, wie das Wort ausgesprochen wird und dann guckt ihr euer Gegenüber einfach ganz ernst an und sagt, ja, denn also, warum ich Street Credibility habe, ist einfach, ich besitze Kredibilität. Aber dabei ganz ernst gucken einfach.
Ja,
richtig. Du kannst auch nur Street Cred sagen, oder? Ich habe Street Cred?
Nee, also wer kredibil ist, der macht sowas nicht.
Okay. Ich habe aber auch schon gelernt, du kannst im Prinzip jede Sache machen und auch jede Sache falsch machen. Solange du sie mit einer gewissen Selbstverständlichkeit machst, ist es eigentlich überhaupt kein Problem, weil die Leute denken dann einfach, es ist normal so. Du kannst einen Truthahn nehmen und den mit Kaviar füllen und das komplett aufessen mit den Händen und alle Leute werden denken, okay, das macht man anscheinend so in gewissen Kreisen, das ist kein Ding.
Oh, Thanksgiving.
Genau. Ja, Paul, wir sitzen hier ganz entspannt mit einer Tüte Schokokrossi, das ist, damit du auch ein bisschen was zum Rausschneiden nachher hast.
Das freut die Leute nachher oder ich schneide es raus.
Ja, gut. Okay, Robert.
Ja.
Warum bist du eigentlich hier?
Warum bin ich hier eigentlich?
Worüber willst du sprechen?
Ja, also ich bin Pauls bester Freund. Und
sagt ihr das auch?
Ja.
Lange Pause.
Ich wollte eigentlich sowas so How I Met Your Mother mäßig irgendwie was gerade provozieren, aber ist okay. Nee, ich habe letztens oder schon öfter jetzt mit Paul zusammengesessen und meinte, ey, das ist so kredibil, das will ich auch machen. Mhm. Und ladet mich doch mal bitte ein und ich will das auch tun. Und seit dann Annegret hier war, meinte ich so, warum Annegret, warum nicht ich? Mhm. Und da hat Paul dann irgendwann so viel Mitleid gehabt, dass er gesagt hat, naja, los.
Okay.
Ja, er stand immer vor meiner Tür, weißt du, und hat so James Blunt laufen lassen und so mit einer Gießkanne einfach die ganze Zeit Wasser auf sich laufen lassen. So, und kannst du mich jetzt nicht reinlassen? Ich würde ganz gerne mit dir einen Podcast aufnehmen. Und bitte.
It's beautiful.
Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Das war echt traurig. Und dann habe ich hier auch noch von ihm Bestechungsgeschenke bekommen. Wenn du dir mal vorstellst, hier voll die geile Kinderschokolade mit dem Spruch, du bist großartig, ich habe es nachgemessen und da ist eine Giraffe drauf mit einem Maßband von 1 bis 5, das halt die Giraffenhöhe eingibt und da konnte ich nicht mehr Nein sagen und habe gesagt, ey, komm, laden wir ihn ein.
Um daran nochmal anzuknüpfen, ich hatte gesagt, schlechtes Timing. Was ist denn eigentlich genau passiert? Wer mich in den letzten Tagen gesehen hatte, dem habe ich auf jeden Fall meine Zunge rausgestreckt und wirklich 90% der Leute haben als erstes gesagt, und auch meine Zahnärztin, zu der ich dann später gegangen bin, hat auch das Erste, was sie gesagt hat, als ich meinen Mund aufgemacht habe, war, oh. So, wenn Ärzte das schon sagen, so, dann ist es immer ein schlechtes Zeichen, würde ich sagen. Aber ich fange jetzt mal beim Anfang an. Ich war zum Herrentag, was ist das nochmal immer für ein Feiertag?
Mal Christi Himmelfahrt.
Da war ich bei einer Freundin zu Besuch und wir waren wandern. So, dann habe ich mich dazu entschieden, noch ein paar Tage länger da zu bleiben. dann habe ich so ein bisschen parallel was für die Uni gemacht und hatte dann die Eingebung, dass ich jetzt irgendwie ein Käsebrötchen gerne essen würde und parallel mir die Maischberger-Sendung mit Bushido angucken wollen würde. Dann habe ich das beides zusammen gemacht und dann wollte ich irgendwie aufstehen, während ich dieses Käsebrötchen im Mund hatte. Und das war zu viel für mein Gehirn. Ich habe mehrere Sachen also auf einmal gemacht und habe mir dann so mörderisch auf die Zunge gebissen, dass ich ungefähr eine 5 mm lange Wunde in der Zunge hatte. Erstmal tat es sehr weh und man denkt, also man beißt sich ab und zu mal auf die Zunge, auch Leute, die nicht so bescheuert sind wie ich. Und ich dachte, okay, normal, wie immer, so, normaler Zungenbiss. Und dann tat es aber irgendwie eine halbe Minute wesentlich länger weh als bei einem üblichen Zungenbiss. Und dann bin ich zum Spiegel gegangen und habe mir das Ganze angeguckt. Und die linke Hälfte der Zunge war halt sehr dick und sehr angeschwollen und alles war voller Blut. So.
Hattest du so einen richtigen Lappen im Mund einfach nur noch? So ein wachsendes Steak?
Ja, genau. Also zum Glück ist die ganze Zunge nicht komplett angeschwollen, sondern es war nur die eine Hälfte. Aber die eine Hälfte hat sich wirklich mega merkwürdig angefühlt und man kann dann auch nicht mehr richtig sprechen, wenn die so dick ist.
Wir hätten dann einen Podcast aufnehmen sollen, Alter.
Ich durfte ja nicht so viel reden.
Schade.
Man kann auf jeden Fall nicht, weil man macht ja viele Töne, indem man seine Zunge gegen den Gaumen presst. Und genau das funktioniert dann nicht mehr richtig. Ja, jedenfalls, wir haben dann zusammen überlegt, also bei dem ich zu Besuch war, ob wir in die Notaufnahme fahren sollten, weil es hat sehr, sehr doll geblutet. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir dachten, naja, irgendwie, keine Ahnung, auf die Zunge gebissen in die Notaufnahme, das klingt irgendwie merkwürdig.
Ja, aber du hast in deinem Mund ja aber auch eine Vielzahl an Keimen.
Mhm. Aber das sind doch die guten Keime, oder?
Nicht unbedingt.
Auch die Killerkeime.
Ja, aber tatsächlich war das so ein bisschen die Frage. Also ich war mir auch nicht sicher und habe dann das einzig Richtige gemacht. Ich bin auf gutefrage.net gegangen.
Und dann haben sie dir gesagt, du hast Krebs.
Bei gutefrage.net stand, nicht ins Krankenhaus fahren. Da standen ganz viele Erfahrungsberichte so, ja, mein Freund hat Epilepsie und das passiert andauernd, fahr bloß nicht ins Krankenhaus, irgendwie, das wächst von alleine ganz schnell wieder zu. Also habe ich erstmal gedacht, na gut, nehme ich erstmal so hin. Und dann überspringe ich jetzt mal ein paar Tage. Nach Danke. Tag 4 dachte ich mir so jetzt, komisch, es ist immer noch nicht so richtig verheilt. Es hat nicht mehr geblutet, aber die Wunde ist weiter aufgegangen, hat aber nicht mehr geblutet. Und ich hatte dann so eine Art Lappen, der sich so langsam von der Zunge immer weiter gelöst hat im Mund.
Ja, das habe ich auch gesehen. Und das genau, war das Erschreckende.
Genau, das an dem Tag hatte ich es Robert gezeigt, da kam mir auch wieder ein Oh! So entgegen sofort. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, zum Arzt zu gehen. Also Habe ich noch mal gegoogelt, vorsichtshalber, zu welchem Arzt ich gehen muss. Da kam dann raus, das machen Zahnärzte. Und dann bin ich zu meiner Zahnärztin gegangen und sie hat dann auch Oh gesagt. Und dann meinte sie so, das wächst nicht wieder zusammen, sondern darunter, unter dieser Wunde, hat sich inzwischen neues Gewebe gebildet. Und die Stelle, die sich gelöst hat und die alte Stelle, wachsen nicht wieder zusammen.
Und das wird dann abgestoßen, oder wie? Oder kriegst du eine zweite Zunge auf der alten Zunge?
Letzteres wäre passiert, konnten wir aber nochmal verhindern, indem wir es abgeschnitten haben, den Teil.
Ah.
Also sie hat halt gemeint, es war ein blöder Fall, weil eigentlich ist das Teil, was man sich abbeißt, entweder mit der Zunge noch ein bisschen verbunden, dann fällt es innerhalb von 2 Tagen ab, oder es ist so verbunden, dass es wieder anwächst. Mhm. Und ich habe in Perfektion geschafft, genau das Mittlere davon zu erwischen. Zu viel, zu offen, damit es wieder anwächst. Aber zu wenig im Endeffekt, dass es abfällt.
Aber stell dir mal vor, das wäre so ein bisschen angewachsen. Dann hättest du wirklich auf der Zunge noch eine kleine Zunge kriegen können. Und dann hättest du vielleicht ganz neue Laute bilden können.
Dann hätte ich vielleicht auch noch schneller sprechen können. Ich glaube, das wünschen sich die Leute auch.
Unheimlich.
Ich habe so einen ähnlichen Fall, aber mal nicht ich selber gehabt, sondern war dabei. Ich habe früher geboxt. Und wir hatten einen Sportskameraden dabei, der dabei irgendwie, weil er sich halt konzentriert hat, die Zunge aus dem Mundwinkel immer gesteckt hat.
Ah, ich will mir nicht vorstellen, was passiert ist, aber sag's trotzdem.
Naja, also der Trainer hat halt die ganze Zeit schon gesagt, so mach das nicht und lass das sein, aber das war halt seine Angewohnheit und irgendwann hat er währenddessen dann halt mal einen Kinnhaken bekommen.
Mhm.
Und bis sich wirklich original, also der hat sich die Zunge halt wirklich abgebissen.
Ah, Gott.
Und lispelte von da an halt aber auch.
Nochmal, wie weit hat er sich die abgebissen? Also wie groß war das Stück?
Naja, also es war nicht mal ein halber Zentimeter.
Ja, aber schon viel
trotzdem.
Das war schon, also es war ein ordentliches Ding und es hat auch hart geblutet. Also man kennt es ja auch so aus Agenten.
Ja, die auch so, Zunge, ne? Ist ja, glaube ich, auch am stärksten durchblutet.
Genau, also zum Beispiel, wenn sich Agenten in Filmen die Zunge abbeißen, dann ist es nicht, dass sie verbluten, sondern ich glaube, sie ertrinken, hatte ich mal gehört dann.
Kann sein, wenn sie dann ohnmächtig werden. Du kannst
nicht so viel Blut schlucken.
Aha.
Du kannst so viel Blut nicht schlucken ohne...
Aber dann beugt man sich doch einfach vorne über. Und
nein, die beißen sich doch die Zunge ab, um zu sterben in Agentenfilmen.
Ach so.
Ja.
Ich bin cineastisch nicht so krass informiert, muss ich sagen. Das ist mir neu. Aber das ist ja eine, also gut, wenn man mal irgendwie in Gefangenschaft selber ist, dass man dann irgendwie auch was hat.
Also gerade wenn es dann zum Beispiel um deine Familie geht, du sollst sagen, wo die ist, dann streckst du ganz, ganz weit die Zunge raus. Der Kiefer ist ja auch einer deiner stärksten Muskeln. Oder beziehungsweise es ist der stärkste Muskel.
Aha.
In deinem Körper und du streckst ganz weit die Zunge raus, holst aus und dann beißt du drauf wie so ein Irrer. Du bist danach bestimmt auch ein Irrer, aber...
Das ist mir nicht bekannt, dass das irgendwie filmisch war. In welchen Filmen kannst du dich erinnern irgendwie so? Gibt's da viele?
Nee. Ich kann jetzt explizit...
Okay. Es sind ja auch Geheimagenten. Es wäre doch komisch, wenn die dann rauskommen würden.
Stimmt.
Vielleicht ist doch alles nicht in Filmen passiert, sondern im realen Leben, daher meine Kredibilität.
Stimmt, da hatte ich so.
Was für ein Bogen.
Das passt aber dazu, dass ich euch beiden eigentlich Spitznamen geben wollte. Dann habe ich schon gesagt, Rocco, und dich wollte ich Pablo nennen. Das fand ich vorhin noch lustig.
Warum?
Ich merke inzwischen, dass es eigentlich irgendwie nicht so lustig ist. Aber ich wollte es wenigstens nochmal gesagt haben.
Ich wehre mich auch ganz heftig gegen Spitznamen.
Ja, wir haben versucht, Robert mal einen Spitznamen zu geben, beziehungsweise einen neuen Namen zu etablieren. Denn ich habe
Sanchez?
Kumpel, nee.
Aladdin, nee. Lopez?
Nein. Und auch nicht Gargamel, sondern Marty. Aber aber halt einfach nur Marty.
Wie Marty McFly?
Ja, genau so. Einfach so aus Spaß an der Freude. Ich habe einen Kumpel, dem haben wir einen Spitznamen gegeben, der nimmt ihn auch an und das klappt Marty. Alles wunderbar. Aber Robert hat halt gesagt, ich würde es nicht schaffen, die Leute zu überzeugen, dass sie ihn alle Marty nennen. Ich hab's letztendlich auf lange Sicht auch nicht richtig geschafft. Das muss ich eingestehen. Aber wer alles ihn Marty genannt hat und wo das plötzlich überall auftaucht und bei wem er alles im Handy plötzlich Marty hieß, das war schon phänomenal. Und da klopfe ich mir dann doch ein bisschen auf die Schulter.
Ja, doch wirklich, also das kann ich bestätigen. Also es war echt für mich eine Horrorzeit, also dieses ganze Spitznamending ist kommt daher so, ne? Ich heiße Robert, ich heiße nicht Robby, ich heiße nicht Robson.
Rocco?
Und auch nicht Rocco. Also ich mag wirklich dieses ganze Spitznamending nicht, weil ich eine ganz schreckliche Kindergärtnerin hatte. Also es war so eine Vertretung, die hat mich immer Robby genannt. Und das hat sich bei mir so manifestiert, weil ich die halt auch nicht mochte und nicht wollte, dass sie mich so nennt. Und da hat sich das bei mir ganz, ganz doll, ja, ich glaube, manifestiert. Das ist das beste Wort dafür, dass ich keinen Spitznamen bekomme. Aber das, was Paul gemacht hat, war echt der Hammer. Denn auf einmal bekam ich von irgendwelchen fremden Nummern geschrieben, hey, Marty, was ist los bei dir? Also ich glaube, kannst du dich erinnern, Paul? Da saßen wir sogar noch in der Tulp-Cafeteria zusammen.
Irgendjemand, der keine Nummer hatte.
So, ne? Ja, genau. Wer zur Hölle bist du?
Vor allem habe ich ja nicht mal die Nummer weiter. Ich wusste selbst nicht, wer diese Nummer war. Also
ich habe es mittlerweile rausgefunden.
Aber okay, okay. Also
ganz entfernte Verwandte, ganz entfernte Bekannte, nicht Verwandte.
Verwandte.
Das wäre nice, wenn Paul bis in deinen Verwandtschaftskreis vorgedrungen wäre.
Ja, das war die Großtante.
Aber das ist ja komisch, dass es so Probleme gemacht, so problematisch für dich war, weil ich hätte als erste Assoziation Robby die Robbe gehabt von ZDF damals mit Carsten Spengelmann. Ja. Kennst du die noch?
Ja.
Das lief dann als Ersatz für Charlie den Affen.
Ich war eher so ein Charlie-Fan. Ja.
Okay, aber gab's da nicht noch Antje, das Walross, beim ZDF?
Also ich glaube, da war ich dann irgendwann 13.
Okay. Ja, nee, das
aufgehört,
ist...
ZDF zu gucken im Bademantel.
Aber das war immer Samstagabend.
Samstagabend im Bademantel, gebadet noch vorher, das war irgendwie meine Kindheit. Und dann Wetten, das, wenn's richtig geil war, noch Wetten, das.
Weißt du, was bei mir noch mehr war? Und zwar Samstagmorgen. Samstagmorgen war immer mit meiner Mutter. Meine Mutter ist absolute Frühaufsteherin und hat mich dadurch auch dazu gemacht. Jetzt nicht mehr, aber damals, als ich klein war, auf jeden Fall. Und Samstagmorgen sind wir bei uns immer in Berlin halt auf den Markt gegangen und ganz viele Türken, Araber und so weiter. Und dann hast du immer diese verschiedenen Pasten bekommen und dann so Fladenbrot, Sesamring und das haben wir da alles immer eingekauft. Dann sind wir nach Hause gegangen. Und haben Genial daneben zusammen geguckt, während wir das gegessen haben.
Aber was war ein Genial daneben? Nochmal mit Hugo Egon Balder?
Ja, genau.
Und
was? Bernhard Hoeker.
Hella von Sinnen, ach, da dieses, wo die in der Reihe dann saßen.
Genau, also es wurden bestimmte Sprichwörter oder Wörter vorgegeben, die halt relativ unbekannt waren, von denen dann entweder die Herkunft irgendwie geklärt werden musste oder was es halt bedeutet. Also zum Beispiel werde ich niemals vergessen, dass gefragt wurde, was ein falscher Freund ist. Wisst ihr, was ein falscher Freund ist?
Ja, erklär mal, das verstehe ich jetzt aber.
Der falsche Freund ist ein medizinischer Begriff. Und zwar, wenn euch ein Lüftchen entweicht, wenn ihr pupst. Mhm. Und da ist ein bisschen noch was mit dabei. Also euch entfleucht dann noch ein bisschen Land mit.
Du hast geschurzt.
Das ist bestimmt so ein Thüringer Wort, das ich nicht kenne.
Scheißen und Furzen. Ja, so nach Furz kommt Festland halt. Kennt ihr das nicht?
So, und der korrekte Begriff dafür ist ein falscher Freund.
Okay. Das ist der korrekte Begriff. Da finde ich Schurzen, aber also finde ich stärker.
Ja, aber falscher Freund ist wirklich medizinisch, soweit ich mich daran erinnere.
Das hatte ich ganz vergessen, das ist medizinisch.
Ja.
Das sagen Mediziner, wenn... Ja.
Also zum Beispiel, ne?
Das glaube ich nicht. Ey, wir werden hier gerade voll gebildet.
Apropos Bildung.
Oh, ja. Das war eine Überleitung.
Das
nice, das ey, bildet Alter, du uns bist schon
alle so.
Also ich habe gerade dieses Experten-Novizen-Paradigma aus dem Lehramtsstudium vor Augen. So. Oh, großartig. Ja, okay, es muss ja, aber auch.
Apropos Bildung.
Apropos Bildung. Ist ja das, was uns drei hier verbindet.
Gibt es eigentlich noch was uns verbindet? Ich habe vorhin auch schon mal überlegt.
Na, Paul und ich kennen uns ja schon seit langen, langen
Zeit. Seit Studienanfang, tatsächlich.
Ja, also jetzt 5,5 Jahre locker.
Darf ich nochmal nachfragen, wie ihr euch kennengelernt habt?
Ja, darfst du fragen.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Robert, willst du es erzählen?
Damals bei Tinder.
Ja, da hat man noch so ein Nokia gehabt und SMS geschrieben.
Ja, genau, nee, das können wir rausschneiden. Aber kannst du dich noch an die erste Begegnung, also ich weiß, dass du noch weißt, wie dein erster Eindruck von mir war.
Ja, der war jetzt nicht der beste.
Also Paul erzählte mir irgendwann mal vor 2 Jahren oder so, dass er mich damals im Hörsaal gesehen hat. Also wir müssen uns auf jeden Fall bei der Erziehungswissenschaftsveranstaltung
kennenlernen. Ja, also Erziehungswissenschaft ist so das verbindende Modul quasi, was alle Lehramtsstudierende machen. Kann man so ja am besten sagen.
Ist ein super Modul.
Ist ein unheimlich super,
unerreicht.
Man findet gar keine Worte, wie interessant und spannend und wie viel Lust auch die Leute haben, die das irgendwie darstellen haben. Aber jedenfalls dort in der ersten Veranstaltung von dieser Reihe haben wir uns irgendwie immer mal gesehen gehabt. Er saß immer weiter. Ich glaube, du saßt letzte Reihe oder so, ne? Und ich war schon mit Lux gut befreundet. Also ich hatte schon ein bisschen meine Bros aus.
In der Reihe.
Genau, habe ich
mit Pommes von Fritz Mitte erstmal schön in die Vorlesung
und dann so laut gelacht und so, von hinten
und abgeklatscht.
Ja, genau. So, wenn man die Papierkugel nach vorne geworfen hat, weißt du? Und dann hat man jemanden getroffen und dann abgeklatscht.
Ja.
Genau. Und dann war da halt aber auch Robert irgendwie. Und der war halt
allein?
Nee, der saß auch mit Leuten, die jetzt auch mittlerweile meine Freunde sind, mit rum. Aber wenn man Robert halt das erste Mal kennenlernt, denkt man, was für ein Assi oder was für ein Proll. Mhm. So, aber im liebsten Sinne kann ich das jetzt nur eigentlich sagen.
Ein Arschloch im absoluten Sinne.
Nein, er war halt damals noch, er kam frisch aus Berlin und ich weiß nicht, mit wie vielen anderen Berlinern du so zu tun hast, aber es gibt, weiß nicht, ob das einfach ein Bezirksding ist, aber es gibt so ein paar Berliner, die meckern dann über alles. Weißt du, der Döner schmeckt nicht hier. Also
du kannst es keinem antun. Jena ist ein Dorf, ja, so es ist alles klein, der Döner schmeckt nicht, du kannst nirgendwo hingehen, es war alles scheiße.
Es war auch wirklich richtig, also hab mit dem Döner vielleicht auch schlecht angefangen, der ist jetzt wirklich nicht der Beste, aber du hättest Robert kennenlernen müssen zu dem Zeitpunkt. Es war, weißt du, die Straßenbahn fuhr anders oder was weiß ich. Da wurde sich beschwert. der Döner, der schmeckt ja, also in Berlin machen wir das so und so. Dieser Satz, also in Berlin, und dann kannst du quasi alles einsetzen mit einem positiveren Bild. Das war Robert im ersten Semester.
Ich habe halt auch, ne, also so ein Lokalpatriotismus irgendwie zu Hause verpasst bekommen. Also nicht von Haus aus, sondern einfach, man ist hierher gekommen und war halt auch immer schon auf Klassenfahrt irgendwie, okay, gut, wir sind die Berliner.
Man kommt aus der großen Stadt.
Hier, ne? Genau. So, und alles andere sind Holzmichels. Ja, das hat sich ja mittlerweile alles
bestätigt. Gut Ach so. Gegeben.
Hast du auch so Berlin-Merchandise?
Nee, nicht unbedingt. Also das nicht so viel. Ich glaube, man sieht mir das im Gesicht an. Also, ne, in Berlin ist man ja immer cooler als irgendwo anders.
Und Ost- oder West-Berlin eigentlich? Also, wo ist man cooler?
Ost-Berlin.
Oh, das würde mich auch interessieren.
Wo man cooler ist? Boah, das kann ich nicht so sagen. Also, im Osten macht man diesen Ossi-Wessi-Vergleich zum Beispiel nicht mehr so. Also, in Ost-Berlin, also bei uns in der Schule war das nicht so das Thema. Ich habe auch ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass das auch eher so von Wessis reingetragen wird. Und da ich da nicht dazugehöre, will ich das eigentlich gar nicht so ausbreiten hier. Es ist aber so, dass einfach du Bezirke hast und diese Bezirke sind eigene kleine Städte mit eigenen kleinen Mentalitäten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden treffe und ich sage, ich komme aus Hohenschönhausen, dann heißt es immer gleich, also das ist sozusagen meine Zunge.
Credibility. So,
oder mein Zungenbiss.
Wieso, was ist in Hohenschönhausen?
Also es gibt Alt-Hohenschönhausen, da ist ein Stasi-Knast. Mhm. Und es gibt Neu-Hohenschönhausen, da wo ich herkomme, das ist sozusagen, also das ist ein, ich glaube, das zweitgrößte Plattenbaugebiet Berlins nach Marzahn. Und also man macht so Abstufungen, so, ne? Wo es halt am assigsten ist. Und da sagt man eigentlich immer so, das assigste ist Hellersdorf, dann kommt Marzahn und dann kommt Hohenschönhausen.
Und dann kommt erstmal ein Treppenabsatz, lange nichts und dann geht's weiter.
So ungefähr. Und das Ding ist aber, warum wir über Marzahn und Hellersdorf stehen, ist, unsere Assis sind halt nicht so assi wie deren Assis.
Mhm. Klingt plausibel, ja.
Ja, genau. Und ja, das ist halt das ganze Ding. Deswegen, ich bin auch erstmal nach Lobeda gezogen. Das war, also Lobeda ist hier so das Plattenbaugebiet. Das ist ja in der DDR damals so gemacht worden. Diese Trabantenstädte, die an sich auch sehr begehrt waren, aber dann irgendwann alt wurden und jetzt so ein...
Du hattest eine eigene Toilette. Das war, glaube ich, echt so ein Vorteil vom Plattenbau. Und keine so Gangtoilette.
Und alle Wohnungen sahen gleich aus. Und
eine Zentralheizung.
Ja, ja. Und der Schnitt war halt, ich glaube, es gab so Modellschnitte, so 4, 5 verschiedene. Und das war dann der Plattenbau.
Das war damals modern und vor allem auch erschwinglich. Also das war halt dann das Ding. Genau, aber ja, so haben wir uns kennengelernt und
warum bist du dann zum Lehramtsstudium hergekommen?
Mama hat gesagt, ich muss weg. Außerdem, also ich hatte keine Vorstellung. Ich glaube, also hätte ich damals irgendwie mal so einen Katalog bekommen von Sachen, die man halt machen kann, dann hätte ich mir damals eventuell was anderes ausgesucht und es war irgendwie die Wahl zwischen zum Bund. Und das hat mir mein Großvater ganz, ganz schnell ausgeredet.
Okay.
Ich dachte mir halt so, boah, das ist cool, so wirst ein harter Typ irgendwie da und wirst da ausgebildet und so weiter. Mir war überhaupt nicht klar, was das also politisch meint, was das irgendwie von der Ausbildung her meint, dass du immer einen Arsch über dir hast, der dir sinnlose Aufgaben verteilt und so weiter. Und ja, irgendwie meine Mutter als Lehrerin, das ist was ich kannte. Und sie hat mich da auch so ein bisschen, glaube ich, hingeschubst und muss aber sagen, dass ich das nicht bereue jetzt so. Und es musste halt schnell gehen. Also es war halt irgendwie so, ne, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Plan. Und dann war halt so, komm, melde dich an. Und mach jetzt was. Und dann war, na okay, gut, Deutschgeschichte, warum nicht, hat mir Spaß gemacht.
Und du, Lukas?
Okay, cool. Ich glaube, ich bin so den klassischen Bildungsbürgerweg irgendwie gegangen. So, ich war ganz gut in der Schule und mir haben so ein paar gesellschaftswissenschaftliche Fächer vor allem Spaß gemacht. Und ich habe halt irgendwie schon früh das Gefühl gehabt, dass ich langweilige Sachen interessant erzählen kann. Also wenn ich nicht viele Talente habe, aber ich glaube, das kann ich so ein bisschen. Daneben ist es auch eine der wenigen Sachen, von denen ich behaupten kann, dass die mir dauerhaft Spaß machen. Also ich habe immer mal wieder irgendwie so kleine Kicks von Sachen, die mir Spaß machen, keine Ahnung, so malen oder so. Aber das hält immer nicht so lang an. Und da irgendwie eine Kontinuität zu finden von einer Sache, die einem dauerhaft Spaß macht, habe ich nicht so oft, aber da halt schon. Und dann habe ich mich dazu entschieden, so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es heute normal machen würde, so. Aber in der Phase habe ich es fürs Richtige gehalten und wirklich bereut habe ich es inzwischen auch.
Aber du machst schon Geschichte und Philosophie, ne?
Genau, ja.
Das darf man ja jetzt so nicht mehr zusammen studieren.
Wurde das
vor 2 Jahren wurde das hier in Jena aufgehoben. Da darfst du, du darfst Schade. Nur noch ein Hauptfach studieren, also beziehungsweise nicht in Jena aufgehoben, sondern ich glaube, es kommt sogar vom Ministerium, weil man sich erhofft hat, dass halt gerade die Naturwissenschaften Zuwachs erhalten dadurch, weil naturwissenschaftliche Lehrer dringendst gesucht werden. Ja, aber was machen die Leute, wenn sie nicht mehr zwei Nebenfächer studieren dürfen? Sie gehen rüber zu Deutsch und machen einfach dann Deutsch und das Fach, was sie als zweites machen wollen.
Oder Englisch,
oder,
ne?
Oder Englisch, aber
da fliegen die alle wieder raus,
richtig,
bei Englisch.
Richtig, da fliegen echt viele raus.
Also ich habe so viele Leute kennengelernt, die Englisch angefangen haben zu studieren so, und die haben wirklich alle aufgehört. Das sind wirklich so 8 Leute oder so, alle aufgehört.
Ja, ich habe letztens ein, also Paul, du machst ja das gleiche wie ich. Deutsch und Geschichte. Ich habe allerdings letztens einen wirklich coolen, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob cool jetzt das richtige Adjektiv dafür ist. Ich habe einen Artikel gelesen und zwar stand am Ende das Zitat Augen auf bei der Fächerwahl von einem Mathe-Sportlehrer. Und zwar ist es ein Artikel auf Spiegel Online, bei dem ein Deutschlehrer klagt, dass sein Kollege, der halt Sport unterrichtet, um einiges weniger Arbeit hat als er, der sich eine zweistellige Literaturliste pro Schuljahr anlegen muss, der tausende Arbeitsseiten korrigieren muss und fordert hier mehr Stunden für Sportlehrer.
Okay, aber wie sollen die umgesetzt werden? Stand das da auch?
Es geht einfach darum, dass der Sportlehrer mehr Unterrichtszeit übernehmen soll.
Ich glaube, hätte ja auch wahrscheinlich ein Sportlehrer nichts. Also solange er seine Fächer weitermachen darf. Aber Sport wird ja permanent weiter gekürzt und ist so ein schönes Fach, wo gesagt wird, ja, naja, da kann man ja noch Stunden wegnehmen für andere Fächer.
Ach echt, das wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt auch vortheoretisch gesagt, irgendwie der Sportlehrer wird sich da wahrscheinlich ziemlich drüber aufregen, so irgendwie, wenn der zu hören bekommt, so dein Fach, das ist weniger Aufwand, deswegen kriegst du mehr Stunden, so.
Das ist auch ein bisschen Neid, finde ich. Also, ich glaube, du kannst auch echt guten Sportunterricht machen.
Aber ja, also ich würde schon sagen, gesellschaftswissenschaftliche Fächer sind halt krass intensiv, so von der Vorbereitung, von der Kontrolle, und da gibt's auf jeden Fall ein Gefälle zu anderen, also zu Fächern wie Sport auf jeden Fall, würde ich schon so sagen. Und das ist auch irgendwie eine Sache, die hat mich schon bei der Fächerauswahl echt beschäftigt, weil bei euch ist es, glaube ich, noch ein bisschen krasser als bei mir. Bei Deutsch und Geschichte ist, glaube ich, so das bisschen so das Maximum, was man machen kann, weil da hast du halt super viel so zu kontrollieren.
Das ist das Korrekturintensivste.
Genau, und Geschichte, Philosophie ähnlich
fast. Ja. Politik.
Ja, zum Beispiel. Ja, und das, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bammel vor, so ob ich das später schaffe. Also ich fand das Praxissemester, wir waren alle schon in einer Phase unseres Studiums, in der wir 6 Monate an der Schule waren, und das fand ich schon arbeitsintensiv, da hatten wir auch noch viel nebenbei von der Uni zu tun, aber ich frage mich dann öfter, wie das später werden soll, weil ich kann mir das noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt 24 Stunden in der Woche zu haben.
Ja, definitiv, also wir haben ja alle nur einen Bruchteil machen müssen an Stundenvorbereitungen. Ich glaube, waren es 20 pro Fach oder so. Genau. Und das war halt für in den 6 Monaten. Und es mag sein, dass man da wahrscheinlich wesentlich idealistischer rangegangen ist und sich auch ein bisschen was ausgedacht hat, zumindest wenn man Möglichkeiten hatte, Unterricht irgendwie immer mal zu machen und nicht am Stück. Aber wenn ich mir vorstelle, dann wöchentlich quasi Unterricht gestalten zu müssen, da ist es schwierig, seinen Idealismus, den man ja hoffentlich und mitträgt, um Schüler zu bilden und Schülerinnen, der geht dann, glaube ich, schon relativ schnell verloren.
Also bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte, ich hatte das Glück, dass meine beiden Betreuerinnen, man hat immer 2 Betreuerinnen, also eine Betreuerin für das jeweilige Fach, dass die krank waren, und zwar dauerhaft. Und da war es dann so, dass ich gefragt wurde, ob ich denn auch den Unterricht übernehmen wollen würde. Ja. Was man eigentlich vom Recht her, ich weiß, dass man es nicht darf, aber natürlich habe ich da ganz glücklich gesagt, das mache ich alles und total super. Ich glaube, mehr sage ich jetzt dazu nicht so.
Es will keinen reinreiten. Es wurde dir nicht angeboten, du hast darum gebeten, mehr machen zu dürfen. Sagen wir es doch so.
So ja, bin genau. ich. Und ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, also wenn du wirklich innovativen Unterricht machen möchtest, dann sitzt du halt stundenlang da. Du kommst aus dem Praxissemester, du denkst dir in der Stunde, den habe ich nicht mitgenommen, die hat nicht zugehört, die hat keinen Bock gehabt. Kommst da raus und setzt dich dann zu Hause hin. Und da beginnt erst die richtige Arbeit. Das ist ja das, was viele, glaube ich, überhaupt nicht sehen. Die richtige Arbeit beginnt ja erst dann, wenn du dich zu Hause hinsetzt und dir denkst, wie bringe ich den kleinen Scheißern das bei, was ich selber nicht mal geil fand. Kleine Scheißer war ja jetzt
auf die 12. Klasse bezogen.
Nee, ich mache ja Regelschule. Ich mache ja kein Gymnasiallehramt.
Stimmt. Stimmt, ja. Dann 10. Klasse. Scheißer.
Aber wie war das im Praxissemester für dich so? Kannst du insgesamt so ein positives Resümee ziehen von den 6 Monaten?
Absolut, absolut. Also das Praxissemester hat mich definitiv darin bestärkt, dass Lehrer wirklich mein Beruf ist. Ich habe gemerkt, dass ich gerne mit den Kindern zusammenarbeite. Ich habe auch gemerkt, dass wenn du wirklich mal eine tolle Stunde machst, dass dich das motiviert dazu, guten Unterricht zu machen, indem du dir überlegst, wie kann ich den Schülern wirklich was beibringen? Auch vielleicht ein bisschen auf die Lebenswelt achtest und so weiter. Ja, und ach, die ganzen, so, ne, ganz süße Sachen, die sich dann so ereignen. Es ist jeden Tag wirklich was anderes. Dadurch, dass du verschiedene Klassen mit den verschiedensten Individuen hast.
Mhm. Wo warst du eigentlich im Praxissemester?
Ich war in einer kleinen, ja, ich war wirklich an einer Dorfschule.
Mhm.
Ich musste deswegen auch nach Erfurt ziehen. Also ich war nicht in Erfurt, sondern relativ weit von Jena entfernt. Bin deswegen nach Erfurt gezogen. Und ja, also damit einher ging auf jeden Fall ein wohnlicher Tiefpunkt. Aber Mann, ich habe vorher im Studentenwohnheim gewohnt. Dann war es kein Problem, irgendwie so einen Umzugsantrag zu stellen. Hab da dann wieder in einem Studentenwohnheim gewohnt. Aber es war halt wirklich die Hölle. Also wir waren zu viert. Waren 2 Afghanen und 1 Somali, die da noch studiert haben. Also es waren 3 Herdplatten vorhanden, kein Ofen, und es war wirklich, also es war ein absolutes Rattenloch, vor allem weil die Jungs keine Lust hatten, irgendwie was zu putzen. Also es war ganz klischeehaft irgendwie so, es war sehr, sehr traurig, aber wir haben uns irgendwann arrangiert.
Okay, cool. Ja, Paul, bei dir?
Ja, mein Praxissemester, da muss ich halt sagen, ich hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis insgesamt zu meinem Studium. Und da hat mir das Praxissemester ziemlich gut rausgeholfen, weil ich habe das im 5. oder 6. Semester erst gemacht, also relativ spät. Und bis zu dem Zeitpunkt ist halt das Studium so theoretisch und gerade in Deutsch und Geschichte so fernab von einer Schulnähe, egal ob du da Erziehungswissenschaften auch mit noch reinzählst, dass du halt echt zweifelst, ob du das noch weitere 6, 7 Semester oder halt im Idealfall weniger durchziehen möchtest. Und dann kam aber das Praxissemester und ich habe es an einer Gesamtschule gemacht, die nach einem Montessori-Prinzip quasi funktionierte, aber keine reine Montessori-Gesamtschule war. Also
du hattest riesiges Glück, erzähl mal, dass die Schule direkt um die Ecke lag.
Ja, das ist natürlich noch der zweite Punkt. Meine Schule lag direkt um die Ecke und wenn man sich bewirbt fürs Praxissemester, dann kann man nur so Stadtkreise angeben, aber man kriegt halt normalerweise nichts innerhalb Jenas. Und ich hatte halt das Glück und habe innerhalb Jenas was bekommen. Und dann auch noch so eine Gesamtschule, die modern ausgestattet war. Ich hatte ein wunderbares Kollegium. Man hat sich sehr gut verstanden, man hat mich ernst genommen und man hat auch untereinander gemeinsam was noch nach der Schule unternommen. Und der Unterricht war auch so, dass ich gedacht habe, ja, so möchte ich später auch gerne meinen Unterricht machen. Also ich hatte gerade in Geschichte, also in beiden Fächern, definitiv in beiden Fächern, sehr motivierte Lehrer und Lehrerinnen. Aber in Geschichte, was da mir gezeigt wurde, wie man auch mit modernen Medien in Verbindung arbeiten kann, wie man die Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen kann, was man für spannende Felder beleuchten kann, indem man auch die Gegenwart immer, immer, immer wieder mit einbezieht. Das hat mir quasi gezeigt, dass ich doch hier ganz richtig bin. Und das ist das, was ich auch gerne machen will. Ja. Und bei dir?
Ja, Also die, also ich kann das absolut verstehen, was du sagst, dass das Studium extrem theoretisch ist bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis zum Praxissemester und auch danach, nur dass eben das Praxissemester davon eine Abwechslung ist. Für mich war das aber nie so das große Problem, weil ich eben auch an dem theoretischen Teil des Studiums halt viel Spaß habe. Also Hausarbeiten sind zwar auch für mich stressig, aber es ist schon eine Sache, die mir auch Spaß macht und die ich gerne mache. Und deswegen war das für mich nie das große Ding. Trotzdem war es dann echt eine gute Abwechslung, so das Praxissemester. Also ich habe es auch in Erfurt gemacht. Hatte nicht das Glück, dass ich vor die Haustür gehen konnte und dann direkt in der Schule war. Und das war tatsächlich auch hart. Man glaubt es gar nicht so, weil ich bin am Tag eigentlich nur eine halbe Stunde immer Zug gefahren. Also eine Strecke, eine halbe Stunde, also insgesamt eine Stunde Zug. Aber so mit auf dem Zug warten so und dann zum Bahnhof latschen. Im Endeffekt sind es dann schon 2 Stunden so, die man da verbringt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war im Wintersemester, im Praxissemester.
Ja, ich auch.
Und dann geht man, man wacht früh auf, es ist dunkel und wenn man aus der Schule rausgeht, ist es halt auch dunkel. Und das hat mich echt ein bisschen runtergezogen, so teilweise.
Ich muss aber sagen, dass ich hatte das Glück, dass ich von Erfurt aus noch über einige Felder, also so wirklich durch Natur gefahren bin. Mhm. Und dann gab es diese schöne Zeit vor der Zeitumstellung, als man gerade zur Schule gefahren ist, die Sonne aufging.
Ja, genau, das war
okay,
geil.
Okay, ja. Das war schön. Ja, voll. Definitiv.
Das hatte ich auch, ja.
Nee, aber was war so dein schönstes... Der schönste Moment in deinem Praxissemester?
Ich erzähle im Lehrerzimmer, das ist nicht der schönste Moment, aber es war der lustigste Moment auf jeden Fall. Ich bin gerade angekommen so, oder ich war vielleicht, sagen wir mal, 4 Wochen an der Schule. Und dann hatte jemand von denen aus dem Kollegium hatte Geburtstag. So, und dann ging es auf einmal in der ersten Frühstückspause, also sagen wir mal so zwischen 9:30 und 10:00, würde ich sagen, war das los, dass überall der Prosecco aufgemacht wurde im Lehrerzimmer. Und da habe ich schon so gedacht, so krass. Also ich dachte halt immer so, klar, das erzählt man sich überall, aber dass es dann wirklich so ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, und dann habe ich natürlich so gedacht, ja, krass, was hier abgeht, aber ich schließe mich halt nicht an. Das war auch so die Phase, wo ich meine ersten Stunden gehalten habe. So, ich dachte so, ich kann jetzt hier nicht... Also ich trinke jetzt hier sicherlich kein Prosecco, auf keinen Fall. So.
Und dann direkt für die Klasse.
Das ist ja auch das, was schnell in den Kopf geht, ne?
So, ja. Und dann kam natürlich, also wir hatten einen eigenen Tisch. Ich war der Einzige im Praxissemester, der bei uns an der Schule war. Und da saßen aber auch die Referendare, also auch die noch relativ jung waren. Die haben sich dann auch alle ein Prosecco genommen und haben mich dann auch gefragt, ob ich auch einen will. Und ich dachte so, nee, sorry Leute, kann ich nicht machen. Bei mir wirkt das dann auch irgendwie schnell, glaube ich, so früh 10:00. Und dann kam so ein anderer Lehrer aber an, der schon irgendwie so eingespielt war. So ein bisschen das Partytier unter den Lehrern. Das hatte ich schon in den Wochen davor gemerkt, so. Okay. Und dann kommt er auch direkt an mit so einer Prosecco-Dose. Und da hat er auch gleich so einen Trinkhalm noch reingesteckt, so. Und dann so hieß es nur so, ja, Herr Görges, heute guckt keiner hin, hier nehmen Sie das Ding. Oh. Und dann hatte man halt auch keine Wahl, so, dann habe ich halt 2 auch getrunken. Naja, so.
Hoppala.
Dann habe ich halt direkt 2 getrunken. Und habe eine Stunde später so Unterricht gehalten, ist alles glatt gegangen, aber trotzdem.
Deiner Meinung nach oder auch der Meinung der anderen?
War eine gute Stunde. Oh. Und lustigerweise hat sich der eine Lehrer, der stand kurz vor Rente, ich hoffe, ich kann das jetzt erzählen, der ist jetzt auch nicht mehr im Dienst, aber der hat sich tatsächlich sein Prosecco in eine Teetasse gemacht und ist in Unterricht gegangen.
Das ist natürlich der beste Move. Also wenn du gerade Unterricht hast,
ja.
auf nichts verzichten, und trotzdem teilhaben an der Gesellschaft.
Aber also ansonsten, der ehrlich beste Moment, oder hatte ich eigentlich mehrere, war nach meiner ersten Stunde in Geschichte so, dass ich hatte es, glaube ich, bei 10:00 oder so und es gab Applaus so danach. So, das war halt super süß. Und es war, glaube ich, es war halt ehrlich gemeint.
Oh, okay, bei sowas geht einem
das
halt so.
Also wirklich, das war echt richtig geil so für mich, wirklich. Und ich wusste schon, dass ich das ganz gut, glaube ich, kann. War mir auch relativ sicher, aber dann irgendwie nochmal die Bestätigung zu bekommen, das war schon echt was wert, so muss ich sagen. So.
Bei dir, Robert?
Ja.
Es hat einige Momente. Regelschule, ne? Und da werden also laut der Inklusionsregel halt auch geistig behinderte Kinder mit in die Klassen gesteckt. Und ich bin mir halt nicht so sicher, ob das halt alles so funktional ist. Das ist echt schwierig. Der hatte größtenteils, also oftmals, eine Lehrerin an der Seite, die ihn da halt durch den Schulalltag begleitet.
Eine Schulbegleitung, also, oder war es eine Lehrerin?
Ja, nee, es war eine Lehrerin, die dann das gemacht hat. Also die ist dann auch von Stunde zu Stunde.
Ach, also eine Sonderpädagogin für ihn.
Ja, okay. Ja, so. Und ich erzähle jetzt die Geschichte, wie ich es mir mit der richtig vermasselt habe, indem ich dem Jungen aber, also die Sache war folgende. er kam an, ich kann jetzt Namen und so weiter nicht nennen, er kam die erste Stunde an und meinte, guten Tag. So, er stotterte und ich stand vor ihm, war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Er sagte seinen Nachnamen, der Nachname klang so ähnlich wie mein Nachname. Und die anderen Schüler, das war 10. Klasse, riefen dann halt, Klatscher, lass den Scheiß, komm her. Oh Gott.
Scheiße.
So, und ist dann hingegangen und natürlich gesagt so, ey, warum nennt ihr den Klatscher? Und der dann, ja, naja, der hat halt einen an der Klatsche.
So. Finster.
Und dann meinte, das geht doch nicht und so weiter. Die haben sich aber sehr gut miteinander arrangiert. Die waren sonst sehr, sehr lieb zu dem. So, und die Sonderpädagogin hatte aber einen Tag mal keine Zeit und meinte, und er fragte mich, ob ich nicht mal für sie einspringen wollen würde.
Ob du nicht mal auf Klatscher aufpassen könntest.
Das war jetzt böse. So, nee, war ein ganz lieber Junge, aber er hatte halt auch seinen eigenen Kopf. So, und wenn dann Sportunterricht war, dann hieß es, dass sie sich den Sportanzug anzog und mit ihm mittrottete und machte und ihn motivierte. So, und sie meinte dann halt zu mir, naja, dann bringst du morgen deinen Sportanzug mit und dann läufst du in Runden. Ne? So, 10. Klasse, ich sag, du, pass mal auf. So, dafür fahre ich gleich ins Berliner. Ich sage, du, pass mal auf, das werde ich nicht machen. Ich werde mich jetzt hier nicht vor den 10-Klässlern irgendwie bloßstellen, indem ich meinen 5 Jahre alten Trainingsanzug hier aus dem Schrank hole. Ich sage, das werde ich nicht
machen. Mit so extra kurzen Shorts aber, am besten.
Nee. Ich sage, pass auf, aber ich verspreche dir, die hatten gerade Dauerlauf. Ich sage, ich verspreche dir, der wird laufen. So, und ich bin ja manchmal so ein bisschen, ne, intrigant.
Ja,
so, ja, das können wir bestätigen alle, glaube ich.
Sehr versöhnlich gesagt.
Und sie die ganze Zeit, also du bringst da den mit und ich meinte so, mach dir mal keine Sorgen und hab dann auch irgendwann gesagt, okay, ich bring den mit und dachte mir aber so, ne, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Sag dir jetzt einfach, dass ich den mitbringe und komm dann mal morgen ohne. So, ich wusste aber, dass, ich weiß nicht, wollen wir ihm noch einen anderen Decknamen geben? Nennen wir ihn Marius.
Marius.
Ich wusste, dass Marius richtig krass auf Snickers steht und ich bin in den ersten 2 Wochen mit dieser 10. Klasse mitgelaufen und habe auch gesehen, dass Marius nicht nur auf Snickers steht, sondern auch auf ein Mädchen in dieser Klasse.
Und?
So. Also wirklich, das sind, was für Prämissen da halt schon drinstecken in der Geschichte. Ich frage mich wirklich, wie das Ding ausgeht.
Pass auf.
Sie hat ein Snickers als Staffelstab getragen.
Nee, pass auf. Ich bin am nächsten Tag hin. Ich meinte so, Marius, wir laufen heute zusammen, aber dass ich neben dir herlaufe und dir dann die ganze Zeit sage, dass du zu laufen hast, kannst vergessen. Nicht mit mir. So. Ich sag, pass mal auf, du hast eine Doppelstunde, erste Pause, ich hab hier einen Snickers und dann kriegst du einen Snickers, ja? Wenn du hier gut mitläufst, wenn du hier ordentlich mitmachst, okay. Dann, ne? So, und ich bin am Morgen zu den Mädchen gegangen. Ich meinte, pass auf, ich bin gerade neu hier an der Schule, ich muss mich ein bisschen beweisen und ich muss wirklich machen, dass der Junge rennt. Ich hatte auch mit der Sportlehrerin um 5 gewettet.
Super, Wetten und, über Schüler abschließen.
Ja,
großartig.
Und ich musste mich natürlich von der Sonderpädagogin beweisen, dass die nicht sagen kann, du hast deinen Anzug nicht mitgebracht. Hättest du das gemacht, dann wäre er auch gerannt, du hast deine Aufgabe nicht erfüllt, bla bla bla. So, ich bin zu den Mädchen gegangen und meinte, pass mal auf, ich habe mich hier zu beweisen. So sieht's einfach mal aus. Wir wissen alle, dass der total auf dich steht. Tu mir einen Gefallen. Geh vorher zu ihm hin. Und sag ihm, dass du ganz stolz auf ihn wärst, wenn er heute die beiden Sportstunden richtig mitmacht.
Oh, emotionale Erpressung. Wobei, nee, Unterstützung.
Ich habe das ganz locker mit dir ausgemacht. Ja, nee. Ich habe das erklärt. Ich meine,
nee, ist ja richtig. Ist ja okay.
Sie hat das gemacht. Der Junge ist gerannt, als wenn es um sein Leben ginge. Sie ist vorher wirklich zu ihm gegangen, so hat ihm die Hände so ins Gesicht gelegt und meinte so, Klatscher, ich wäre richtig stolz auf dich, wenn du heute mal richtig mitrennst. Das plus dieser Snickers-Anreiz hat den Jungen rennen lassen. Ich habe meinen 5 bekommen. Das einzige Problem war, ich habe nicht bedacht, dass die Sonderpädagogin trotzdem angepisst sein könnte.
Weil du deinen Anzug nicht dabei trägst.
Weil ich nicht mitgetrottet bin.
Es geht ums
bin.
Prinzip. Da bin ich aber wie die Sonderpädagogin, ehrlich gesagt, so. Also ich wäre quasi die Sonderpädagogin der Geschichte.
Du bist der Lehrer, aus Prinzip dann Sachen macht. Den alle hassen werden deshalb.
Richtig angepisst wäre ich da gewesen, wirklich.
Das Ding ist, sowas funktioniert nur einmal.
Ja, richtig.
Ja.
Sowas funktioniert voll. Nur einmal. Aber ey, ich mache mich doch nicht zum Justus da, so, weißt du?
Justus Jonas, das ist ja positiv gesetzt für mich.
Naja.
Genau, und daraus resultierte halt noch eine Sache, ich weiß nicht, darf ich noch?
Na klar.
Ja klar, hau
raus. Genau, und zwar, und das war das Nächste, worum mir wirklich das Herz aufging. Ich hatte eine Stunde, eine Deutschstunde in der fünften Klasse, und also fünfte Klasse ist wirklich, es ist goldig.
Naja.
Es ist einfach.
Kommt drauf an.
Also bei mir war es super, wirklich. Man muss als Mann immer ein bisschen vorsichtig sein, wie man sich da ausdrückt.
Ja, ja.
Ne? Aber wenn man sagt, ich habe die geliebt, so, dann das ist sowieso, also so Probleme, die es in diesem Lehrerberuf geben wird, so, die sind auch echt heftig. Völlig egal. Da war ein Mädchen drin, ne, wirklich so ein kleines Püppchen, so, die saß da und heulte wie ein Schlosshund. Und ich hingegangen und, hey, was ist denn los mit dir? Und sie wollte nicht aufhören zu weinen. Und ich meinte, komm, gehen wir mal nach vorne. Also gehen wir mal kurz raus und reden. Und es kam halt raus, irgendwie ihre Eltern haben sich getrennt und sie will nicht zu ihrem Vater. Und dann habe ich kurz ein bisschen ausgepackt und meinte, du, pass auf, ich bin ohne Vater aufgewachsen, sei froh. Und hatte irgendwie so ihr das Vertrauen dieses Mädchens gewonnen und auch der Klasse. Und dann gab es so eine Spezialistin, die dann irgendwie auch meinte, sie muss den Kopf auf den Tisch legen und heulen. Bei der habe ich aber gesehen, das ist irgendwie, ne, pseudomäßig.
Sie wollte sich so mitteilen.
Ja, ja, sie wollte irgendwie, nee, ich glaube, die wollte vor allem aus dem Unterricht. Da habe ich gesagt, so, pass auf, also ich sehe hier ganz klar, dass du kein Problem hast, nicht mit mir. Und dann eine Woche später passierte aber das Gleiche nochmal. Und da, du merkst es halt einfach so, ne? Simulieren die jetzt oder ist jetzt
zumindest was? Zumindest häufig. So, also einem, nicht immer und auch ja, nicht.
Nicht immer, aber. Manchmal
definitiv.
Ne? So, und da saß eine und mit dem Kopf auf den Tisch und ich zu ihr hin. Und sie sagt, du, was ist denn los? Irgendwas ist doch. Und sie guckt mich an, sie schüttelt den Kopf. Und wenn Kinder so den Kopf schütteln und nicht mit dir reden wollen, dann ist es ein Indiz dafür, dass wirklich irgendwie was im Argen ist. Und die Kleine, mit der ich eine Woche vorher geredet hatte, die kam und meinte, du kannst es Herrn Wagner sagen. Und ich denke mir so, oh, was ist denn jetzt los? Und sie schüttelt den Kopf und dann so, soll ich das Herrn Wagner sagen? Und sie nickt und ich halte so mein Ohr hin und sie so, die Julia hat ihre Tage.
Ja.
Scheiße, und dann stehst du da als Mann und
weißt nicht, was du machen sollst.
Ich bin auch so super unvorbereitet gewesen, ja.
Doch, ich habe da relativ schnell geschalten und dachte mir, Robert, du musst jetzt ganz einfühlsam sein und du musst wirklich ganz, ganz, ja, ganz, ganz offen und freundlich auf dieses Mädchen zugehen. Und stand ja da immer noch und meinte so, alles klar, das ist alles kein Problem, wir kriegen das hin. Du musst mir aber sagen, was dein Problem ist. Hast du gerade Schmerzen oder blutest du? So. Und sie guckt mich an und sagt, ja, ich blute. Und in dem Moment holt ihre andere Nachbarin so ein Etui raus.
Oh.
Und guckt sie so ganz lieb an und streckt ihr so das Etui entgegen.
Das ist ja lieb.
Und die Kleine sagt, du hast nur die Dünnen. Ich brauch die Dicken.
Oh.
Und es ist so ein Moment, da musst du musst selber du musst ganz ruhig bleiben, du musst ganz ernst bleiben. Also ich wäre natürlich, am liebsten hätte ich gelacht, ne? So, und vor allem, weil das so auch so goldig war alles.
Warum hättest du gelacht?
Einfach aus einfach diese ganze Situation.
Ach so.
Diese ganze Situation war so niedlich und so lieb. Also es war jetzt kein sie auslachen, sondern einfach
so gerührt sein.
So herzerwärmend. Ja. Ja, genau. Also so. Ich sag zu ihr, pass auf, ich gehe jetzt kurz raus, ich gehe jetzt ins Sekretariat, ich besorge dir so eine Binde. Wenn ich wiederkomme, stehst du einfach auf. Du sagst nichts, du guckst dich nicht um, du stehst einfach auf, du kommst raus, ich gebe dir die, du gehst runter aufs Klo, du machst da, was du zu tun haben musst und wenn es ganz schlimm ist, dann gehst du ins Sekretariat und lässt dich abholen. Dann musst du nicht hierbleiben. Ich will gerade raus. Da kommt die Sonderpädagogin und fragt mich, ja, was ist hier los? Und ich so, pass mal auf, die hat ihre Tage, ich muss kurz runter, eine Binde holen. Bleib mal kurz hier, pass mal auf die Kinder auf. Und sie so, nein, das machst du nicht. Und in diesem Moment zerbröckelte halt wirklich alles, was ich bis dahin aufgebaut habe. Denn sie drehte sich um und sagte, das mach ich. Julia, kommst du mal bitte? Oh
Gott.
Und sie steht auf, alle haben's gesehen hinten so, ne? Ich hab diese Frau verflucht. Ich wollte nicht mehr mit der zusammenarbeiten. Ich hab so einen Rochus auf die aufgebaut.
Das hattest du ja erzählt.
Und weißt du, das nächste Ding ist, ich wollte der Held sein.
Ja.
Weißt du? Und das hat sie mir auch verwehrt. Aber diese kleinen Dramen, und ich wäre auch der Held gewesen, und diese kleinen Dramen, so was sich da so abspielt und wie lieb die aber auch teilweise miteinander umgehen, Das ist also diese soziale Komponente ist auch eine sehr, sehr schöne Sache am Lehrerberuf, glaube ich.
Ja, ich hatte auch eine 6. Klasse und das habe sich eine ähnliche Situation ergeben und war auch meine Lieblingsklasse und da bin ich echt super gern reingegangen und da war die ganze Arbeit und das war auch so ein wesentlicher Punkt, so gute Erlebnisse in der Klasse, machen halt diese ganze Arbeit drumherum und den ganzen Stress, den ich mir auch mache durch meinen Perfektionismus, so machen das wieder wett so und das ist ein guter Ausgleich. So.
Ja, definitiv. Gerade wenn man es irgendwie geschafft hat, entweder halt so eine kleine Situation zu meistern oder kleine, je nachdem, aber auch wenn es das Gefühl, was man hat, wenn eine Stunde, auf die man so lange, lange sich vorbereitet hat, genauso läuft oder zumindest die laufen ja nie genauso, wie man es sich erwartet, aber so gut läuft, dass du einfach mega zufrieden bist, das ist ein Gefühl, das gibt dir keiner so schnell, das kann dir keiner so schnell nehmen.
Was war deine perfekte Stunde im Praxissemester?
Eher einen Konvolut an Stunden. Also wir haben immer Doppelstunden gehabt und das war, stundenübergreifenden Unterricht, also fachstundenübergreifenden Unterricht gemacht. Und das war, ja, es ging letztendlich, das Thema war Flüchtlinge oder Geflohene und Flucht. Im Wandel der Zeit war es dann in Geschichte war es dann Flucht im Wandel der Zeit und wir haben halt verschiedene Epochen uns angeschaut und geguckt, dass Menschen quasi schon immer fliehen mussten und weshalb sie geflohen sind und wie das aussah und haben das halt in Geschichte ziemlich groß aufgezogen und in Deutsch haben wir letztendlich geschaut, was so im Lokalen passiert gerade, weil es war gerade die Zeit, als ganz viele neue Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden sollten und viele geflohene Menschen nach Jena kamen und es herrscht ja überall immer so eine Unruhe, sage ich mal. Irgendwer hat irgendwas gehört von den Kindern dann oder Eltern haben vielleicht irgendwas erzählt, ich weiß es nicht und auch unter den Kindern, man merkt, dass auch unter den Kindern so das Thema ist und wir halt als Lehrer haben uns vorgenommen, darauf einzugehen und damit umzugehen auch. Und dann habe ich in der ersten Stunde mit denen gesprochen, quasi, was ist jetzt gerade Fakt in Jena, was wissen wir auch gerade nicht in Jena. Also wirklich Zahlen auf zwei A4-Blättern mit Erklärungen, Worterklärungen, Unterschiede auch zum Beispiel Migrant, Flüchtling, dass man Flüchtling eigentlich nicht sagt, sondern Geflohener, alles Mögliche und das aber in der 8. Klasse halt. Und da haben wir erstmal einen Input gegeben, also an Inhalten, die wir zusammengetragen haben und auch gezeigt haben, woher wir sie haben und auf Grundlage dessen, dass wir gezeigt haben, woher wir sie haben, haben wir auch angeschlossen, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben wollten, sie sollen sich selbst informieren und haben letztendlich Zeitungsartikel bearbeitet. Und da hatte ich es waren 40 Zeitungsartikel, die ich aus den letzten 4 Wochen quasi aus Lokalzeitungen zusammengesucht habe oder von Blogs, Newsportalen. Und die habe ich halt nach Schwierigkeit geordnet, da hatte ich dann verschiedene Parameter wie Textlänge, unbekannte Wörter etc. Das würde ich jetzt gar nicht so lange ausführen.
Super, hast du gleich eine Differenzierung drin, ja?
Eben, so. Genau.
Also war ja eine Gesamtschule.
Genau, genau. Und ich habe dann, angefangen, also die meisten haben angefangen mit eine 2 Sterne, also 2 Sterne, es ging bis 4 Sterne. 1 Sterne waren Leute, die Förderbedarf mit Unterhalt hatten. Oder wer wollte, konnte auch erst mit einem 1-Stern-Text anfangen. Das waren aber wirklich manchmal nur ein paar Zeilen und machbar. Und ich habe dann auch die ganzen Zeitungsbereiche wirklich mit abgedruckt, also dass sie sehen, von welcher Zeitung es ist, Datum, wer hat's geschrieben, worauf beziehen die sich etc. Und das sollten sie dann halt ausfüllen und rauskriegen alles und haben quasi das auf Blätter geschrieben, wo ist was her, was steht da für eine Information, kann ich damit was anfangen und das dann in eigenen Worten später wiedergeben. Und das wurde dann halt noch weitergeführt. Aber jedenfalls interessant war dann, dass ich dann auch noch einen 5. Stern eingeführt hatte und das war halt ein rechter Block aus Jena und dieser rechte Block war letztendlich, ja, also da waren halt Worte drin wie Neger und die Invasion der, ach, keine Ahnung, das, was man halt so liest auf rechten Blogs mitunter Und die Leute mussten dann erst alle anderen Sachen machen und sie durften dann mit mir in Begleitung diesen Artikel von diesem rechten Blog auch untersuchen. Ich habe gesagt, okay, daher ist das und wir dürfen nicht vergessen, das ist eine 8. Klasse. Sie haben trotzdem so, nachdem sie dann die 3- und 4-Sterne-Aufgabe auch gemacht
haben. Wie alt sind die da gerade? 14?
Jünger, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Aber jedenfalls haben die sich das dann durchgelesen und dann kamen die Schülerinnen und Schüler wirklich zu mir, die das gemacht haben und so gesagt, ja, ich habe hier gesehen, das ist irgendwie merkwürdig. Also mir fehlt, da steht ja gar kein Autor. Das finde ich komisch, weil bei den anderen Zeitungsartikeln steht immer ein Autor und hier stehen so Worte, die, ja, erstens, was ist das? Und zweitens, kannten halt solche Worte schon und dann haben sie gesagt, ja, das klingt halt nicht wissenschaftlich haben sie nicht gesagt, aber das schreiben ja alle anderen nicht. Und das finden sie merkwürdig und sie haben alle übereinstimmend gesagt, das hinterlässt bei ihnen ein komisches Gefühl und irgendwie können sie das nicht so ernst nehmen und glauben quasi, was da so steht. Und dann waren es tatsächlich Fakten, die einfach falsch waren. Also ich hatte da schon mich ein bisschen reingelesen und überarbeitet und recherchiert. Und dann kam es halt immer weiter dazu, dass die gesagt haben, ja, nee, das kann ich einfach nicht glauben, was da so steht. Und das war so ein richtig erhabender Moment quasi für mich. Gerade auch, weil wir dann in den Folgestunden haben wir noch ein Kumpel von mir eingeladen, der kommt aus Syrien, studiert hier Medizin und sie durften in der Stunde, wo sie das mit den Zeitungsartikeln haben, noch Fragen mir aufschreiben, anonym und welche Fragen auch immer. Also bloß, sie sollten vernünftig formuliert sein, das heißt keine Rassismen oder ähnliches. Und diese Fragen haben wir dann mit meinem Kumpel in der nächsten Stunde bearbeitet. Das war dann wirklich nur ein Fragenkreis, wir haben also keinen anderen Unterricht gemacht. Mein Kumpel hat dann ein bisschen was erzählt im Krieg in Syrien und dann hat er halt die Fragen beantwortet der Schülerinnen und Schüler. Und da waren halt auch Fragen dabei wie, warum hat jeder Flüchtling denn ein neues Handy oder vermisst du Syrien, wo kommst du her, was für eine Religion hast du, hast du Familie noch dort und wenn ja, geht's dir gut, aber auch, was denkst du über Flüchtlinge, und er hat halt Flüchtlingen geholfen, Geflohenen geholfen, anzukommen und ist mit denen zum Amt gegangen und so. Und das war alles total interessant für die Kids. Und es ging halt wirklich beide Stunden hintereinander weg. Und dann habe ich halt Feedback bekommen von den Eltern. Und also beziehungsweise die Lehrerin trat auf mich am nächsten Tag zu und haben gesagt, ja, es haben sich nochmal Eltern bei mir gemeldet. Das Kind war so begeistert von diesen Stunden und ich soll nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich ausrichten. Das hast du sehr gut gemacht. Und sowas zu hören, wow. Das bleibt im Kopf und das hat einen motiviert, dass ich da so einen Arsch an Arbeit reingesteckt habe.
Ja. Also ich meine, du hast ja damit, was hast du gemacht, ne? Textverständnis?
Genau.
Linguistische Sensibilisierung und Soziales noch mit reingebracht.
Ich habe insgesamt, glaube ich, 4 Geschichtsstunden verwenden können, also im Fach Geschichte. Und da haben wir immer auch Sachen aus Deutsch halt mit aufgegriffen. Und in Deutsch, entweder 6 oder 8 Stunden. Also mir wurde auch der Zeitraum halt eingeräumt. Das kannst du halt in der Schule normalerweise, kriegst du das auch nicht immer. Also es kamen ganz viele tolle Faktoren einfach zusammen.
Nach den ganzen positiven Erlebnissen hätten wir jetzt theoretisch noch sowas wie Horrorerlebnisse, aber wir sind eigentlich schon so bei unserer üblichen Aufnahmezeit gelandet. Deswegen würde ich sagen, heben wir uns das vielleicht einfach für eine neue Folge nochmal auf.
Definitiv.
Vielleicht wieder auch mit Robert. Schreibt's in die Kommentare.
Es würde mich freuen. Sehr,
also ich hätte auch sehr große Lust nochmal da drauf.
Ich hätte auch echt noch 1000 Geschichten so parat, so. Also ich glaube, das ist irgendwie ein ergiebiges Feld. Können wir gerne nochmal wiederholen.
Dieses ganze Lehrerthema ist, wir haben ja nur das Studium nur ganz, ganz kurz angeschnitten, sind dadurch zum Praxissemester gekommen, was da alles noch draußen oben herum drapiert werden kann.
Also Lehramtsstudium alleine schon, was man da alles erzählen kann. Ja. Auch Praxissemester sind ja jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt worden, gefühlt.
Aber das kann man halt auch in einer Stunde und 6 Minuten, ist es halt auch schwierig, irgendwie nochmal richtig tief zu gehen. Ja, ansonsten, Paul, wir machen unseren üblichen Werbeblock nochmal. Wo findet man uns?
Werbeblock! Wir sind auf Spotify anzutreffen. Wir sind natürlich auf Facebook anzutreffen, wenn man da Luftikus und Bruder Lustig eingibt. Dann sind wir anzutreffen bei auf lubrulu.de. Das ist unsere Website. iTunes gibt es uns auch. Einfach nach Luftikus und Bruder Lustig suchen. Und wir sind auch auf Instagram. Gerade bei Facebook und Instagram, die scheinen uns derzeit nicht so zu mögen. Da kriegen wir kaum irgendwelche Views. Das heißt, guckt mal, ob ihr da auch uns noch abonniert habt, beziehungsweise auch, ob ihr auf immer aktuelles Anzeigen geklickt habt. Das würde uns jedenfalls sehr helfen, genauso wie eine Bewertung auf iTunes und Co., Weiterempfehlungen, Kommentare und ganz viel Liebe. Alles gesagt?
Voll.
Alles gesagt.
Alles gesagt. Machst du dir eigentlich immer so Listen?
Nee, dafür? Mittlerweile habe ich das im Kopf.
Ja, okay, alles klar. Wenn Ronny Mostrich irgendwie nochmal einen Beitrag liked auf Facebook, das bin ich übrigens.
Ronny Mostrich.
Nur falls jemand schon die Idee hatte, dass wir uns selber unsere Beiträge liken, ich bin Ronny Mostrich.
Nee, ansonsten, ich like immer mit unserem eigenen Account, mit dem Luftikus und Bruder Lustig Account.
Das ist mir zu offensichtlich. Okay, dann von mir aus war's das bisher und dann schöne Woche und bis bald.
Und tschüss. Vielen Dank, Robert, nochmal an der Stelle vielleicht.
Dankeschön.
Danke.
Schöne 10. Folge. Ja,
so. Absolut. Dann macht's gut und wir hören uns hoffentlich jetzt zukünftig wieder in 2 Wochen.
Bis bald. Tschüss.